Buch aufschlagen. Grünes Liederbuch, Nummer 18. Gott ist gegenwärtig. Wir singen alle 7 Strophen. Ich darf übrigens noch am Anfang sagen, damit es nicht vergessen geht, mich haben auch, und Bruder Ziegler auch, Leute nach Kassetten gefragt. Also die Kassetten können Sie natürlich bestellen. Kostet eine 5 Mark an der Theke. Ja, bitte?
Kann man auch die Dauerauftrag.
Ja, das können Sie auch. Das haben wir auch. Ja, ja. Da kriegen Sie also mülleimerweise von uns Kassetten.
Und heute als Ausnahme kommen alle Lieder drauf, weil Tiersteigen schon mehr als 75 Jahre tot ist. Darum ist er frei von der GEMA und darum alle Lieder drauf. Das ist eine Ausnahme.
Ja,
das wirst du sicher auch.
Ist die musikalische Gestapo?
Ja, ja.
Ja, ja, richtig. Ja.
Menschen, die so lange tot sind, die bekommen keine GEMAs mehr.
Ja, ja. Wollen wir betend lesen. Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen, möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott in allem. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.
Thank you.
So, ich lese jetzt die Bibelverse für heute Vormittag. Einmal aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Es sind dort die Verse 1 bis 4. Da sagt Paulus: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und jetzt aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und Hebräer 13, Vers 7. Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Soweit. Wir wollen miteinander beten. Es danken wir dir, Herr, auch für die vor uns liegende Stunde. Wir danken dir, Herr, dass wir wieder frisch sind und dein Wort hören können, auf uns wirken lassen können, dass wir auch Vorbilder haben, und wir wollen so ein Vorbild heute auf uns wirken lassen, ein Mensch, der so ganz auf dich auszentriert war in seiner Kunst. Segne uns beim Hören, inspiriere uns, gib, Herr Jesus, immer wieder solche heilige Widerhaken in uns, sodass deine Wahrheit sich festsetzen kann und auf neuartige Weise zu wirken vermag. Wir segnen auch unseren Bruder jetzt, der zu uns spricht. Amen.
Amen. Ein Christ muss sein wie ein Zirkel, der seinen Fuß, der eine Fuß des Zirkels steht unbeweglich im Mittelpunkt, fest zu eben derselbigen Zeit, wenn der andere Fuß des Zirkels im Kreis herumgeht. So muss der Christ im Mittelpunkt in der Gegenwart Gottes feststehen und mit dem anderen Fuß, das ist mit den Kräften des Leibes, der Seele und des Geistes beschäftigt sein. Dies kann ohne Übung nicht gelernt werden. Die Übung macht den Meister in allen Dingen. Das ist ein Wort von Gerhard Terstegen. Gerhard Terstegen, ein Mann in der Nähe Gottes. Ein ganz besonderer Mann. Man könnte ihn einen Heiligen der evangelischen Kirche nennen, aber biblisch ist ja das. Alle, die in Christus sind, Heilige sind. Wir wollen noch ein zweites Lied singen. Ich bete an die Macht der Liebe aus dem Grünen Buch, ich will dir danken, 45. Ich bete an die Macht der Liebe. Auch das ist ein Gebet. Es ist uns vielleicht eben schon aufgefallen beim ersten Lied, Gott ist gegenwärtig, dass viele der Lieder von Gerhard Terstegen Gebete sind, Gebetslieder. Und wir wollen es also auch ganz bewusst im Aufblick zu dem Herrn, der die Liebe ist, Gott ist Liebe, singen dieses ganz bekannte, wunderbare Lied. Ich bete an die Macht der Liebe. Alle Strophen. Thank you. mehrstimmig singen. Also ich darf mal einladen, dass die Bässe, Tenöre und so weiter versuchen, ihre Stimme mitzusingen. Weiter. Ich lied und bete. Strophe 4. Besonders in diesem Jahr 1997 gedenken wir eines Mannes Gottes, der zu den Stillen im Lande gerechnet wurde und doch 300 Jahre später immer noch laut und vernehmlich redet. Gerhard Terstegen. Er war einer der Originale aus Gottes Werkstatt. Wir haben vorher gehört, wir sind sein Kunstwerk. Poem, sein Kunstwerk, genau nach dem Griechischen. Das war er, ein Kunstwerk Gottes, der in ganz besonderer Weise die Schönheit Jesu widerspiegelte. Er war allerdings ganz anders als unsere Generation. Er hatte andere Maßstäbe, andere Ziele, andere Lebenslinien, auch als wir es im evangelikalen Raum gewohnt sind. Er war kein Luther, kein Spörtchen, kein Zinzendorf. Vielleicht könnten wir ihn vergleichen mit dem stillen Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Unsere Epoche, die vom Hören zum Sehen, vom Wort zum Bild als entscheidendem Kommunikationsmittel übergegangen ist, von der Stille zum Lärm, vom geduldigen Warten zur Action sich umgewandt. Unsere Zeit tut sich schwer, einen Mann wie Gerhard Terstegen zu verstehen und ihn recht einzuordnen. Umso wichtiger ist es aber gerade deshalb, dass wir uns Zeit nehmen für das Lebenszeugnis dieses Mannes. Ich bin überzeugt, dass er uns sehr viel an Botschaft aus der Ewigkeit überbringen kann. Er war ein Mann der Stille, ein Mann der Ewigkeit, ein Mann, der sich auf das Wesentliche konzentriert hat und das Kinderspiel am Weg, wie er es in einem Lied ausdrückt, nicht groß beachtete. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Das war seine Lebensbotschaft. Eine wichtige Botschaft für uns aktionssüchtige, unruhige, gehetzte, auch Christen. Ich durfte im Rahmen der Bibel-Memory-Arbeit einen Liedkurs über Gerhard Terstegen rausbringen. Das ist dieses Büchlein, Gerhard Terstegen, Gott ist gegenwärtig, Bibel-Memory-Liedkurs. Und durfte das auch lernen. 12 Lieder sind da abgedruckt, 12 seiner wichtigsten Lieder. Ich habe sie alle auswendig gelernt. Eines der Lieder hat immerhin 14 Strophen. Ich habe nicht alle Strophen gelernt, aber es sind viele Strophen, die man nun obligatorisch zu lernen hat. Aber bei dem einen Lied mit 14 habe ich alle gelernt. Das ist ein wunderbares Lied. Und ich repetiere immer wieder, und meine Frau kann es bestätigen, ich bin immer wieder neu hell begeistert über dieses Lied. Es ist eines meiner Lieblingslieder. Dort heißt es in diesem Lied, und da können Sie ja mal merken, was es für ein Lied ist: Man muss wie Pilger wandern, frei, bloß und wahrlich leer. Viel sammeln, halten, handeln, macht unseren Gang nur schwer. Wer will, der trag sich tot. Wir leben oder wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden, wir brauchen's nur zu Not. Was ist doch das für eine Botschaft? Wissen Sie, wann wir das besonders, ich habe es abgeschrieben, aufgehängt und immer wieder gelesen, gebraucht haben? Als wir vor knapp 3 Jahren umgezogen sind. Da haben wir so viel unnötigen Plunder gehabt. Da dachte ich immer wieder, frei bloß und wahrlich leer, viel sammeln, halten, handeln, macht unseren Gang nur schwer. Und wir haben viele Bücher hergegeben und wir sind auch jetzt immer noch dabei, abzugeben, herzugeben. Und es ist viel leichter. Das Schiff ist dann nicht so überladen. Wer will, der tragt sich tot. Ja, viele tragen sich wirklich tot, aber das möchte ich nicht. Leicht, locker, der Rucksack soll nicht so überladen sein. Das ist genau die Botschaft. Wir brauchen es nur zur Not. Was ist doch das für eine befreiende Botschaft? Ja, das sind also diese Lieder. Und ich möchte Sie einladen, es kommt ja der Bruder Detlef Faschinski noch einmal in diesen Tagen, in einer Woche etwa, und wird über Bibel Memory einiges sagen, und er wird auch diesen Kurs mitbringen. Ich möchte sehr Mut machen, doch diesen Kurs sich anzuschaffen und zu lernen. Das lohnt sich, kann es wirklich sagen. Auch wenn es nicht die Sprache des 20. Jahrhunderts ist und schon gar nicht die des 21. Aber es ist die Sprache, die wir brauchen heute. Ja. Bitte? Kommt, Kinder, lasst uns gehen, der Abend bricht herein. Es ist gefährlich stehen in dieser Wüstenei. Kommt, stärket euren Mut, zur Ewigkeit zu wandern, von einer Kraft zur anderen. Es ist das Ende gut. Da ist so viel Hoffnung drin, so viel Zuversicht, so viel Gelassenheit, so viel Kraft. Also es ist wirklich die Medizin für unsere Zeit. Eine bessere Medizin als dieses Lied mit den 14 Strophen kann man sich kaum vorstellen. Ja. Soll wo ein Schwacher fallen, so greift ein Stärkerer ein. Man pflegt, man helfe allen, man pflanze Fried und Ruhe. Wie geht es dann weiter? Dann geht es, kommt, lasst uns munter sein, da ist immer dieser Mittelteil. Und dann, ja, einen Moment, ich sage es gleich ganz richtig, also man ist das Gedächtnis doch etwas nachgiebig. Also, kommt, schließt euch fester an, das ist dieser Übergang. Ein jeder sei der Kleinste und gerne auch der Reinste auf unserer Liebesbahn. Ja, das ist Gemeinschaft. Das ist Gemeinschaft. Und das ist ja das, was wir auch hier erleben. Und das ist das Schöne in unserer Freizeit. Ja. Am 25. November 1697, vor 300 Jahren, hat Gott in das Licht der Welt schauen lassen. Und nun Klammer auf, anlässlich dieses Geburtstags gibt es auch von der Post sogar eine Sondermarke demnächst über Gerhard Terstegen. Die sollen wir uns anschaffen. Als er dann 72 Jahre später beerdigt wurde, bezeichneten ihn seine Zeitgenossen als Überwinder. Er war ein Mann des Kampfes, in der Tat. Er hat schwere Kämpfe ertragen, aber ein Mann des Sieges. Psalm 118, 15, unser Freizeitthema. Man singt mit Freuden vom Sieg. Das war sein Thema. Besonders, als er dann durchbrach nach langen, schweren Kämpfen zum wahren Frieden. Er hat sehr viele Lieder gedichtet und viele, ist uns ja bekannt, sind kostbare Juwelen der geistlichen Dichtung. Dabei war er so demütig, dass er es nie erlaubt hat, dass man ein Bild von ihm angefertigt hat. Und wir können machen, was wir wollen. Es gibt kein Bild von Gerhard Terstegen. Drei Linien kurz. A. Sein Lebenslauf. B. Seine Lieder. Und C. Sein Lebenszeugnis, sein geistliches Vermächtnis, seine Botschaft heute an uns. A. Sein Lebenslauf. Also, wie gesagt, am 25. November 1697 in Moers am Niederrhein geboren wurde, gehörte dieses Städtchen Moers noch zu Holland, wurde jedoch 1713 schon preußisch. Er wuchs zusammen mit 8 Geschwistern auf, er war das jüngste von den 8. Leider starb sein Vater schon sehr früh, nämlich im September 1703, er war noch nicht 6 Jahre alt, als er den Vater verlor. So hat er seinen Vater kaum bewusst kennengelernt. Sein Vater war aber ein frommer Mann und pflegte viel Briefwechsel mit gläubigen Leuten, mit Auswärtigen. Ich bin überzeugt, dass das Gebet des Vaters einen frühen Keim der Gottesfurcht in das Herz seines jüngsten Sohnes gelegt hat. In dem Jahr, in dem der Vater starb, nämlich 1703, wurde er in die Lateinschule seiner Vaterstadt aufgenommen. Es war eigentlich ein Gymnasium. Der Unterrichtsplan schrieb das Erlernen der beiden Sprachen Lateinisch und Griechisch vor.
Amen.
In den oberen Klassen kam noch das Französische dazu, als dritte. Und was meinen Sie nun als vierte Sprache? Selbstverständlich Englisch. Weit gefehlt. Nicht Englisch. Was war die vierte Sprache? Hebräisch. Jawohl. So lernte er also diese wichtigen Sprachen. Lateinisch, Griechisch, Französisch, Hebräisch. Die Mutter lebte noch 18 Jahre nach dem Tod ihres Mannes. Von einem besonderen Einfluss auf ihren jüngsten Sohn ist uns allerdings nichts bekannt. Sicher musste sie hart arbeiten, um ihre große Kinderschar durchs Leben zu bringen. 8 Kinder. Gerhard besuchte nun die Lateinschule, das Gymnasium, 9 Jahre lang. Er war hochbegabt, er war kein, wie man heute so schön sagt, kein Minimalist. Wissen Sie, was das ist? Auch so ein neudeutsches Wort. Statt Faulpen sagt man heute Minimalist, klingt viel besser. Minimalist. Ja, das sind die modernen Ausdrücke. Später schrieb er über diese Zeit von den eitlen, dummen Frühlingsjahren seines Lebens. Nun hielt er auf einer Schulfeier eine lateinische Rede. Wer von Ihnen hat schon eine lateinische Rede gehalten? Und diese lateinische Rede fand großen Beifall. So gab man der Mutter den Rat, ihr Sohn, ihr Jüngster, der Gerhard, solle Theologie studieren. Doch die beschränkten finanziellen Mittel der Familie ließen dies nicht zu. BAföG gab es nicht. So trat er im Jahre 1712 erst 15-jährig als Lehrling ein in das Geschäft seines Schwagers in Mülheim an der Ruhr. Und so blieb es auch. Mülheim an der Ruhr blieb bis zu seinem Lebensende sein Wohnort. 4 Jahre war er dort in der Kaufmannslehre. Und auch bei ihm traf zu, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Er wurde von seinem Schwager sehr streng gehalten. Wenn es mal ruhiger zuging und die Arbeit nicht so groß war, sah man den Lehrling Gerhard leere Fässer über den Hof rollen, damit er seinen abwegigen geistigen Neigungen nicht nachgeben konnte. Und schon als Lehrling verzichtete Gerhard auf viele Genüsse und Annehmlichkeiten des Lebens. Er unterwarf seinen Leib strengen und harten Übungen. Manche Nachtstunde wurde von ihm geopfert, um seine geliebten Bücher zu lesen. Obwohl er in dieser Zeit nächtelang durch Beten, Lesen und fromme Übungen Heilsgewissheit suchte, er erinnert an Martin Luther, kam er nicht zu einer echten Heilsgewissheit. Aber von außen sah es anders aus. Der Mülheimer Pfarrer schrieb, schon als 18-Jähriger war Gerhard Terstegen geistlich gesehen ein Kreis von 100 Jahren Gnadenzeit. Damals herrschte in Mülheim reges geistliches Leben. Und dies ging ganz wesentlich zurück auf die gesegnete Wirksamkeit des reformierten Predigers Theodor Untereyck. Er amtierte schon 1660 bis 1668, also lange vor Terstegen in Mülheim. Und dieser Pfarrer gründete eine Art Gemeinschaftsstunde. Das war damals etwas ganz Neues. Man nannte diese Gemeinschaftsstunden Übungen. Und die Spuren der Erweckung waren zur Zeit Terstegens immer noch vorhanden. So konnte man erleben, dass Handwerker in der Werkstatt und Bauern hinter dem Pflug fromme Lieder sangen. Das konnte man hören. Wo ist es im Schwabenland heute so?
Ja. Das gibt es noch Schwaben.
Ja. Die laut singen, ja. Ja, in Korntal am Anfang gab es es schon, aber jetzt habe ich es nicht mehr gehört. Ja? Auch sowas ähnlich. Ja, Lob und Dank, es gibt's noch. Ja, ja. Ja, ja. Es wird immer besser, ja. Haben Sie hinterher gehört? Die Kühe geben mehr Milch. Ja. Also gut, wenn Sie jetzt demnächst wieder hinter dem Pflug stehen, dann singen Sie dazu. Ja. Ein starker Einschnitt in das Leben von Gerhard Terstegen war ein Erlebnis auf einer Reise nach Duisburg im Jahre 1717. Er war damals also 20 Jahre alt. Als unterwegs, als er im Duisburger Wald war, wurde er von ganz, ganz heftigen Kolikschmerzen überfallen. Er meinte, er müsse sterben. In Not und Todesangst schrie er zu Gott und bat um weitere Lebensfrist, um sich auf die Ewigkeit vorbereiten zu können. Rasch verschwanden, überraschend rasch, die Schmerzen. Und aus Dankbarkeit übergab er ganz bewusst sein Leben dem Herrn, um ihm allein zu leben. Er versuchte dann in dieser Zeit ein eigenes Geschäft zu gründen. Das aber misslang. Das hing auch damit zusammen, dass er erkannte, er würde dann als Kaufmann, so stark in irdische Geschäfte verwickelt, dass er viel zu wenig Zeit hätte, sich um ewige Dinge zu kümmern. So zog er sich 2 Jahre später vom Kaufmannsstand ganz zurück. Er hat die Furcht gehabt, das Leben in Gott könnte Schaden dadurch leiden. In einer alten Lebensbeschreibung heißt es, um diese Zeit ward ihm die gänzliche Nichtigkeit aller irdischen und vergänglichen Dinge und das Gewicht der ewigen und himmlischen Dinge sehr klar entdeckt. Er wurde dann mit einem schlichten Leineweber bekannt und überließ sich der geistlichen Leitung dieses Mannes, dieses frommen Mannes. Und so fasste er schließlich den Entschluss, 2 Jahre später, ganz zu diesem Manne zu ziehen, also in der Zeit, als er sein Handwerk als Kaufmann aufgegeben hatte. Und er wollte nun das Handwerk des Leinewebers erlernen, neuen Beruf. Der Wechsel seines Berufes brachte ihm allerdings sehr viel Spott und Ablehnung ein. So dichtete er: von außen Spott und Schmach der Leute, von innen Furcht und Traurigkeit. Dies pflegt das erste Los zu sein, das hier den Frommen wird gemein. Aber er ließ sich dadurch nicht irritieren und ging stille weiter seinen Weg. Allerdings, in dieser Zeit ließ seine Gesundheit sehr viel zu wünschen übrig. Er war ja Zeit seines Lebens ein kränklicher, sehr oft ein schwer kranker Mann. Er hielt es nicht aus, diese schwere Arbeit als Leineweber, und es war eine schwere Arbeit, durchzuziehen. So entschloss er sich, die leichte Arbeit eines Bandwebers, eines Seitenbandwebers zu beginnen. Er stellte ein Mädchen ein als Mitarbeiterin, die ihm die Seide wickelte. Und dabei blieb es. Sein Lebensstil war extrem einfach. Oft aß er nur einmal am Tage. Seine Mahlzeit, die er sich selber zubereitete, bestand meist aus Mehl, Wasser und Milch. Mehr nicht. Alles, was er dadurch ersparen konnte, brachte er den armen Leuten. Und am Abend, nach Feierabend, sehen wir, wie er in die Wohnungen der Armen geht und ihnen brachte, was er erspart hatte. Seine Verwandten waren wohl zum Teil auch gut begüterte Kaufleute. Sie nahmen an diesem Lebensstil Anstoß. Er hatte noch 5 Geschwister. Sie wollten seinen Namen nicht einmal hören. So verächtlich war er für sie. Er berichtet in einem Brief: ich lag einst krank zu Bette an einem hitzigen Fieber und meinte vor Durst und Hitze zu verbrennen. Ich bat die Magd meines Bruders, bei welchem ich krank lag, mir für einen halben Batzen Bier zu holen. Die Magd aber vergaß meiner. Ich lag oben im Haus allein und niemand dachte mehr an mich. So muss ich also vom Morgen bis weit in den Nachmittag im heißen Durst liegen, ohne einen Tropfen. Zu meiner Erquickung zu haben. Endlich hörte ich das Mädchen auf der Treppe kommen. Da bat ich Gott, dass er mich doch in der Sanftmut erhalten möge. War ein Mensch wie wir. Er war damals 24-jährig. Als seine Mutter 1721 starb, geschah die Verteilung des Erbes ohne ihn. Die Geschwister fürchteten, er würde das Geld doch nur den Armen geben. Damit hatten sie auch recht. Schließlich kam er mit dem Bruder überein, dass dieser ihm seinen Anteil am väterlichen Haus abkaufte. Das Geld, das er erhielt, gebrauchte er, um Notleidende und Arme zu unterstützen. Später sagte er über diese Zeit: ich kann nicht aussprechen, wie vergnügt ich da gewesen, als ich allein wohnte. Er führte also ein ganz stilles, zurückgezogenes Leben im innigen Umgang mit Gott und seinem Wort. Doch so bliebe es nicht. Den Tagen voller Seligkeit folgte eine Zeit der geistlichen Not und Dürre. Er geriet in große Anfechtung und schwerste innere Kämpfe. Die Welt und die Finsternis drangen mit Macht auf ihn ein. Und so haben wir aus jenen Jahren der Verdunkelung zwei längere Briefe von ihm. In einem dieser Briefe, im zweiten, lässt er den Freund hineinsehen in die Not seines Gewissens. Sein Gewissen ist aufgewacht für Gott. Und nun leidet sein Gewissen darunter, dass der Glaube, der die Gnade und das Verdienst Christi ergreift, noch so schwach ist. Und dass der göttliche Wille auf so viel Gedrücktheit und Trägheit des Tuns stößt. 5 Jahre lang musste er diesen Zustand ertragen. Er lebte, wie wir es gestern gehört haben von Bruder Fach, auf Gottes Liebe hin, aber immer Richtung Gottes Liebe. Aber wie dürfen wir leben? Können Sie sich noch erinnern, gestern? Von Gottes Liebe her. Das war es noch nicht. Aber endlich erbarmte sich der Herr über ihn. Es war im Jahre 1724, er war 27 Jahre. Er war auf der Reise, wieder mal auf der Reise, in eine benachbarte Stadt. Und unterwegs, ganz urplötzlich, kam auf einmal ein ganz fröhliches, festes und kindliches Vertrauen in sein Herz, dass er durch Jesus Christus ein versöhntes Gotteskind sein durfte. Und so dichtete er aus Freude sein erstes wichtiges Lied: Wie bist du mir so innig gut, mein hoher Priester du? Wie teuer und kräftig ist dein Blut, es setzt mich stets in Ruhe. Das finden wir im blauen Liederbuch unter der Nummer 987. Ich denke, das dürfen wir schon mal singen. 987. Das ist also das Lied seiner Bekehrung, sein Lebenszeugnis. Ein ganz wunderbares Lied. Wir wollen auch mal die geistliche Linie hier beachten. 987 hier. Melodie, nun danket all und bringet Ehr. Wir lesen mal die ersten 2 Strophen und dann singen wir von Vers 3 an. Wie bist du mir so innig gut, mein hoher Priester du? Wie teuer und kräftig ist dein Blut, es setzt mich stets in Ruhe. Wenn mein Gewissen zagen will vor meiner Sündenschuld, so macht dein Blut mich wieder still, setzt mich bei Gott in Huld. Weiter, wir lesen nochmal 2. Es gibet dem bedrückten Sinn Freimütigkeit zu dir, dass ich in dir zufrieden bin, wie arm ich bin in mir. Hab ich gestrauchelt hier und da und will verzagen fast, so spür ich dein Versöhnungsblut nah, das ist meine Last. Singen wir weiter, denn es sanftigt. Ist nicht bekannt. Ist die na, 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 na. Und dann singen wir so. Es sanftigt meinen tiefen Schmerz durch seine Balsamkraft. Es stillet mein gestörtes Herz und neuen Glauben schafft. So senkt sich denn mein blöder Sinn in deine Wunden ein, da ich dann ganz vertraulich bin. Mein Gott, wie kann es sein? Ich hab vergessen meine Sünd, als wär sie nie geschehen. Du sprichst, leg still in mir, mein Kind, du musst auf dich nicht sehen. Weg sind weit mehr unbewusst, kommt dieses Blut im Herz. So sterben alle Sünden los, der Sinn geht himmelwärts. Zeug mich in dein versöhnten Herz, mein Jesu tief hinein. Lass es in aller Not und Schmerz, mein Schloss und Welche Stelle aus Epheser 1 können wir über dieses Lied schreiben? Das ist eine ganz zentrale Wahrheit, die hier ausgedrückt wird. Epheser 1, Vers 7. Wie heißt es da?
Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit.
Ja, so haben wir nun Erlösung durch sein Blut nach dem Reichtum seiner Gnade, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Also, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Nicht durch eigene religiöse Leistung, nicht durch Askese oder Entsagung, irgendwelches frommes Tun, nur durch sein Blut. Und es gibt immer wieder Geschwister, die schon lange treu ihm dienen, ich weiß das, und immer wieder im Zweifel sind, immer wieder geängstet sind. Wollen wir doch dieses Lied sorgfältig beachten und wirklich es erfassen im Glauben. Wenn mein Gewissen zagen will vor meiner Sündenschuld, so macht dein Blut mich wieder still. Setzt mich bei Gott in Huld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Etwas Größeres kann man uns nicht sagen. Das ist wunderbar. Nun, der wichtigste Markstein seiner erlangten Heilsgewissheit war seine Verschreibung an den Heiland. Er vollzog sie mit seinem eigenen Blut. Und man hat heute noch ein Dokument, wo diese Schrift da ist, mit Blut geschrieben. Am Gründonnerstag des Jahres 1724, also 27-jährig war. Hier der genaue Wortlaut: meinem Jesu. Ich verschreibe mich dir, meinem einzigen Heiland und Bräutigam, Christo Jesu, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Ich entsage von Herzen allem Recht und Macht, so mir der Satan über mich selber mit Unrecht möge gegeben haben. Von diesem Abend an, an welchem du, mein Blutbräutigam, mein Goel, Erlöser, durch deinen Todeskampf ringen und Blutschwitzen im Garten Gethsemane mich dir zum Eigentum und Braut erkauft, die Pforten der Hölle zersprengt und das liebevolle Herz deines Vaters mir eröffnet hast. Von diesem Abend an sei dir mein Herz und ganze Liebe auf ewig zum schuldigen Dank gegeben und aufgeopfert. Von nun an bis in Ewigkeit nicht mein, sondern dein Wille geschehe, befehle und herrsche, regiere in mir. Ich gebe dir Vollmacht über mich und verspreche mit deiner Hilfe und Beistand, eher dieses mein Blut bis auf den letzten Tropfen vergießen zu lassen, als mit Wissen und Willen in und auswendig dir untreu zu werden oder ungehorsam. Siehe, da hast du mich ganz, süßer Seelenfreund, in keuscher und jungfräulicher Liebe dir stets anzuhangen. Dein Geist weiche nicht von mir, dein Todeskampf unterstütze mich. Ja, Amen. Dein Geist versiegle es, was in Einfalt geschrieben am Gründonnerstagabend anno 1724. Dein unwürdiges Eigentum, Gerhard Terstegen. Das war die Entscheidung und die Hingabe. Er hat in den Jahren 1731 und 1738 diese Verschreibung wiederholt. Wir können viel von ihm lernen. Schriftliche Hingabe ist eine ganz große Sache, da wird dann der Teufel zurückgeschlagen, hat er nichts mehr zu sagen. Wenn wir es schriftlich haben, er hat es noch ganz besonders gut gemacht, indem er es mit seinem eigenen Blut gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass wir das machen. Aber für ihn war das nun eben letzte Hingabe. Nachdem nun die Zeit des Ringens vorbei war, unterrichtete Terstegen die Kinder seines Bruders. In einem, er hat ja manche Bücher und Büchlein geschrieben, fasst er zusammen, was an jenem Tage, das ist sozusagen die Quintessenz seines Unterrichts, an den Kindern, ist ja nach heutigen Maßstäben völlig verkehrt, was er da gemacht hat. Kinder können doch das nicht verstehen, sagen die Pädagogen. Aber er war doch anderer Meinung. Er hat es so ausgedrückt, was an jenem Tage, am Tage des Gerichts, das Allerherrlichste, aber auch das Allerentsetzlichste sein wird. Was ist das? Das Allerherrlichste gleichzeitig, das Allerentsetzlichste. Es ist das Sitzen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, auf seinem herrlichen Richterthron, bekleidet mit göttlicher Glorie und Majestät. In der Folgezeit veröffentlichte er eine Reihe von Übersetzungen und Bearbeitungen von erbaulichen Schriften, zum Beispiel das verborgene Leben mit Christus in Gott, eine Schrift des französischen Mystikers Lavinier. Er war ja eigentlich ein Mystiker. Er schreibt dazu, zum Mystiker gehört das Bleiben in Jesus, das Anhangen an Gott, um ein Geist mit ihm zu werden, und das Wandeln in der Gegenwart Gottes, das Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Jesus hat gesagt, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Wort Mystik, ich will es kurz erklären, hat seinen Ursprung in einem griechischen Tätigkeitswort, das die Augen verschließen bedeutet. Der Mensch soll sich der Sinnenwelt verschließen und sich zum Wesentlichen, Eigentlichen, Göttlichen kehren. Allerdings fand Terstegen das Heil nicht in der Tiefe der Seele, sondern allein in der Erlösung durch Jesu Blut. Er kannte keine unbiblische Mystik der Verschmelzung. Unter Mystik können wir auch verstehen, man sucht das Heil in der Tiefe der Seele. So hat er es nicht gesehen, sondern das Heil in Jesu Blut. Seine Frömmigkeit war charakterisiert durch eine tiefe Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott, das war ihm das Größte. In der Gegenwart Gottes zu leben, zu wandeln, das war sein Element. Und sein Schlüsselwort war das Schlüsselwort des Paulus, Epheserbrief und so weiter. Was war das Schlüsselwort, das Geheimniswort des Paulus? In Christus. In Christus. Gibt so viele Stellen. In seinem wichtigsten Werk, das geistliche Blumengärtlein, drückt er es so aus. Ich kehre ein in mein Heiligtum und bleib in Liebesehrfurcht stumm. In Geistes stiller Dunkelheit von Kreatur und Sinnen weit, da wohnet Gottes Klarheit, da schaut man Gott in Wahrheit. Im Jahre 1727 entschloss sich Terstegen zur Mitarbeit in der Mülheimer Stunde. Er wurde in der Folgezeit ein richtiger Stundenmann und im Laufe der Zeit ging auch die Leitung der Stunde an ihn über. Er war ein Mann tiefer Beugung vor Gottes Majestät und Herrlichkeit und wie wenige Menschen ein berufener Seelenführer. Allerdings schreibt er im Jahre 1734, wenn ich's bitten dürfte, so wollte er suchen, das Wort Führer nicht zu gebrauchen. Ich bin ein begnadigter Sünder, das ist Ehre genug. Später schreibt er, ich wünsche von Herzen, dass der Name Gerhard Terstegen von allen Menschen vergessen und hingegen der Name Jesus in aller Menschenherzen tief eingeprägt würde. Terstegen hatte einen ausgedehnten Freundeskreis. Er machte auch weite Reisen. Er war sehr angesehen in Krefeld. Dieser Ort war eine Freistadt für alle religiös Verfolgten am Niederrhein. Seit 1732 machte er auch regelmäßig Reisen nach Holland. Er hatte dort viele Freunde. Gern gesehen war er auch im Bergischen Lande. Auf der Otterbeck bei Heiligenhaus gründete er eine Art von Brüderhaus, wo alles auf brüderlichen Verkehr, brüderliche Gemeinschaft und Förderung abgestellt war. Ein ähnliches Haus wurde auch in Barmen gegründet. Und seine Wirksamkeit stand immer unter der Losung: Habt die Brüder lieb, stärke deine Brüder. Nun zu seinem Lebensende. Anfang des Jahres 1769 hatte er sein Testament aufgesetzt. Gegen Ende des Monats März erkrankte er an Wassersucht, die ihm viel Beschwerden verursachten. Am 31. März kamen noch Krämpfe und Zuckungen dazu. Er musste die meiste Zeit im Lehnstuhl zubringen. Und am 2. April in diesem selben Jahr 1769 merkte man, dass es mit ihm zu Ende ging. Als er nach längerem Schlaf noch einmal aufwachte, gab er seinem Freund Adolf Hülstel noch den Segen mit den Worten: Der Herr gebe dir viel Gnade und Barmherzigkeit, dass du seinem Ruf getreulich mögest nachfolgen. Ich wünsche dir ein beständiges Bleiben in seiner Gnade, so dass du dich ihr völlig übergibst, auf dass der Herr seinen Willen in dir mag erfüllen. Und am 3. April 1769 morgens, 2 Uhr, tat er seinen letzten Atemzug. In einer alten Lebensbeschreibung lesen wir: Die Umstehenden meinten, eine Menge Engel um sich zu haben, die seine Seele mit Freuden aufnahmen. Das war nun kurz sein Leben. Noch ein paar Worte zu seinen Liedern. Er ist 300 Jahre nach seiner Geburt in erster Linie durch seine Lieder bekannt. Er war auch schriftstellerisch tätig. Und es gibt bis heute Dinge von ihm zu kaufen. Hier habe ich einige Bücher, die legen wir nachher dorthin, die können Sie anschauen. Aber es sind nur wenige, die zutiefst ihn verstehen. Ganz anders aber ist es mit seinen Liedern. Wie viele Lieder ungefähr, denken Sie, hat er gedichtet? 250. 250, was sagen Sie? Wir wissen es nicht, ja, ist viel verlangt. 111 Lieder, genau, kann man sich merken. Im evangelischen Kirchengesangbuch EKG waren es recht viele. Leider sind jetzt im neuen EG, also im neuen Gesangbuch, nur noch wenige Tersteegen-Lieder drin. Auch in unserem Liederbuch Ich will dir danken sind einige, und in diesem Liederbuch, das sind es, so wie ich es richtig gezählt habe, 11 Lieder, die da drin sind. Ja, wir werden später noch einiges von seinen Liedern singen. Als 66-Jähriger schrieb er im Blick auf seine Lieder: Ich habe in meinem Lauf viel Großes von Gott aus Gnaden erkannt und ihm unterm Kreuz von ihm viel Gutes erfahren. Merk's, aus Gnaden. Deshalb lag mir seit mehr als 20 Jahren im Gemüte, dass ich noch gerne vor meinem Heimgang meinem Gott ein hundertfältiges Lobopfer bringen möchte für alle seine mir zu erblicken und zu erfahren gegebenen Barmherzigkeiten. Er wollte 5 Themen besingen: von Gott und seiner Vollkommenheit, zweitens von den Werken der Schöpfung, drittens von den Wundern seiner Vorsehung und Regierung, viertens von der Erlösung durch Jesus Christus und fünftens von deren Ausführung in uns. Und er sagt: Mit dem Lobe dieses großen Gottes wünsche ich mein Leben zu beschließen. Das wichtigste Buch ist wohl Gerhard Terstegens Geistliches Blumengärtlein. Ich habe es von einem lieben Freund kürzlich geschenkt bekommen. Als ich es im Verlag kaufen wollte, um es hier anzubieten, hieß es: leider vergriffen, scheint auch nicht mehr aufgelegt zu werden. Sicher weiß ich es nicht. Es ist vom Verlag Steinkopf. In diesem Büchlein finden wir 111 seiner Lieder. Es hat 3 Teile, dieses Buch. Erstens erbauliche Reime, ein Beispiel kurz von diesen erbaulichen Reimen. bester Zeitvertreib. Also, was ist der beste Zeitvertreib? Verlier dich selbst samt Welt und Zeit und senk dich in die Ewigkeit, so hast du, glaub es, Tag und Nacht die Zeit aufs Beste zugebracht. Ja. Dann der zweite Teil in diesem Buch, gereimte Betrachtungen über Sprüche der großen Propheten. Wer will, den kann ich ja mal dieses Büchlein ausleihen. Und dann 111 geistliche Lieder, die wir ja kennen. Ich würde gerne Sie mal prüfen, wie viele Lieder Sie auswendig, oder nicht aus, so anspruchsvoll, wie viele Titel Ihnen bekannt sind. Mal ganz kurz ein paar zusammen. Lieder von Gerhard Hirschhagen, spontan, was ist uns Gottes gegenwärtig, haben wir gesungen. Nein, das ist nicht von ihm. Lieder von Gerhard Hirschhagen.
Nun so will ich denn mein Leben.
Ja. Nun so will ich denn mein Leben. Und das vom Hohen Priester. Gott rufet noch. Ja, also können wir noch manches lernen. 111 sind es nämlich. Bitte sehr. Die Lieder sind das Schönste und Bleibendste, was Hirschhagen der christlichen Gemeinde hinterlassen hat. Man kann seine Lieder aus der Gemeinde Jesu eigentlich nicht wegdenken. Zum Beispiel auch das Lied O Geist, O Gott, O Geist, O Licht des Lebens. Und da heißt es doch, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Licht herein. Ja, wie geht's weiter?
Wenn mir es gleich noch so schmerzlich
Jawohl, wenn mir es gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der Pein. Du wirst mich aus dem finstern Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Ja, und dann dieses unvergleichliche Lied, das wir schon vorher zitiert haben. Kommt, Kinder, lasst uns gehen, im Lobgesing im blauen Buch Nummer 593. Ich komme zum Schluss. Gott zu loben, das war die größte Freude Hirschhagens, ihn anzubeten, ihn groß zu machen. In der Schrift Weg und Wahrheit, eine Schrift von ihm, schreibt er vom christlichen Gebrauch der Lieder und des Singens, das wollen wir uns nun noch gut einprägen, was er sagt. Man muss singen mit Andacht, Herz und Gedanken müssen gesammelt sein. Denk nach, was dein Mund spricht. Singe und psaliere, singe Psalmen, dem Herrn zugleich in deinem Herzen. Ach, wenn man den meisten Sängern ins Herz sehen könnte, welches gewisslich Gott kann, wie würde man ihre Gedanken und Andacht sogar weit verreist sehen, bei ihren Schätzen, bei ihren Geschäften oder bei dem, was ein jeder sonst liebet und verlangt. Mit den Lippen nahen sie Gott, aber ihr Herz ist ferne von ihm. Kurz noch seine geistliche Botschaft, seine Botschaft für uns heute. Er war nicht nur fruchtbarer Liederdichter, auch Verfasser von vielen Büchern. Sein Hauptlebenswerk war eigentlich Auserlesene Lebensbeschreibungen heiliger Seelen, 3 Bände. Und Walter Nick, der angesehene Kirchengeschichtler, weist immer wieder neu hin auf die große Bedeutung dieses Werkes. Er hat auch ein Werk von Friedrich dem Großen rezensiert und er hat nur gestaunt und sagt, was bei den Stillen gibt es solch kluge Leute. Er war sehr beeindruckt von dieser Rezension.
Gerhard, weißt du, dass der Friedrich der Große wollte ihn mal sehen?
Ja.
Aber er durfte ja nicht nach Mülheim. Ja. Dann hat er ihn kommen lassen wollen, zu sich nach Kleve.
Ja, ja.
Das war so eine preußische
Enklave. Ja.
Dann hat er zuerst gesagt, wenn seine Majestät mich sehen will, soll er zu mir kommen.
Ja, der hat recht gehabt. Ja, ja. Der hat auch recht gehabt. Ja. Obwohl Gerhard Hirschhagen eigentlich kein Evangelist war, hat er doch sehr viele zum Herrn geführt. Es ist erstaunlich, was Jung Stilling, den wir ja kennen, gesagt hat. Er behauptet, dass seit der Apostelzeit niemand so viele zum Herrn geführt habe wie Hirschhagen. Wir denken, das ist überzogen, aber es macht uns doch nachdenklich, was Jung Stilling sagt. Und er hat fern jeder Werbung, ohne moderne Evangelisationsmethoden, eine erstaunlich seelsorgerliche Kraft entfaltet. Was am stärksten auffällt, ist die Stille, die Lautlosigkeit, die Unauffälligkeit, die Tierstegensfrömmigkeit charakterisiert. Walter Nick schreibt dazu, Terstegens Beruf wurde zur Berufung in der Seelsorgetätigkeit. In dieser tritt seine Heiligkeit am stärksten in Erscheinung. Die Seelsorge bildete die besondere Gnadengabe, die diesem Menschen geschenkt worden war. Er ist wohl zu den größten Seelsorgern aller Zeiten zu rechnen. Ein großer Teil der geistlichen Hinterlassenschaft besteht aus Seelsorgebriefen, die zumeist bis heute unveröffentlicht worden sind. Welch ein ungehobener Schatz ist da noch da. Er sagt, die Welt mit ihrem Kram und Glücke will ich, ein Pilger, froh, bereit betreten, nur wie eine Brücke. Ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Sagen wir es miteinander. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Wir beten. Wenn wir können, stehen wir dazu auf. Herr, du hast gesagt, gedenket eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folget ihrem Glauben nach. Wir danken dir für dieses Lebensbild, für dieses Vorbild von Gerhard Terstegen, der ein besonders berufener Mann der Gnade war. Ein Mann, der wirklich begriffen hat, was echt ist, was bleibt, was wertvoll ist. O Herr, lass uns von ihm lernen. Lass uns auch Menschen sein, die wirklich bewusst diesen Wanderern, diesen Pilgern gleichen, die alles auf der Seite lassen mit dem einen Ziel, dir zu gefallen und bei dir zu sein. Herr, wir preisen dich für das wunderbare Ziel, das du uns gibst. Und wir bitten dich, vergib, dass wir oft uns so zersplittern in tausend Kleinigkeiten, die doch wertlos sind letztlich. Mach uns zielbewusst. Segne auch weiterhin diesen Tag. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Amen. Darf ich noch hinweisen auf die, wir nehmen wieder Platz, auf die Schriften, die wir oben auf dem Büchertisch haben. Hier ein Büchlein, Gerhard Terstegen, aus lauter Güte, tröstliche Gedanken, ein wunderbares Geschenk. Dann auch von diesem Kirchengeschichtler Walter Nick, Gerhard Terstegen, der Verstand des Herzens, ein Lebensbericht, keine dicken Bücher. Dann Gerhard Terstegen, wie die zarten Blumen, ein wunderschönes Büchlein, ein Geschenk. Wir legen es nachher dorthin. Dann größer, Jost Müller-Bohn, Gerhard Terstegen, Leben und Botschaft, eine Herausforderung für unsere Zeit. Dann lege ich das nur zum Kennenlernen, dieses Bibelmemory-Heftchen hin, das man leider nicht kaufen kann als Einzelheft, aber man kann ja den Kurs machen und da hat man viel mehr davon. Gott ist gegenwärtig und da ist auch ein Lebensbericht drin über Gerhard Terstegen. Ja, die Zeit eilt davon. Hier habe ich noch von der Elisa ein schönes Gemälde bekommen. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja ganz großartig. Ja, singen wir vielleicht noch eine Strophe aus dem Liede 22, aus dem Blauen, also aus Lobgesinge, allgenugsam Wesen. Das ist auch so ein ganz besonders charakteristisches. Das ist die Melodie Jesu, meine Freude. Nummer 22. Allgenugsam Wesen, das ich habe erlesen, mir zum höchsten Gut. Du vergnügst alleine völlig innig reine Seele, Geist und Mut. Wer dich hat, ist still und satt. Wer dir kann im Geist anhangen, darf nichts mehr verlangen. Und die letzte Strophe, die erste und die letzte singen wir jetzt noch. Aber wir haben viel Zeit noch später. All genugsam lesen, dass ich am Erlesen mir zum höchsten Gott, du beglückst alleine, völlig in mich reine, jetzt 5 Minuten Pause, dann darf ich den Chor einladen, wenn Sie können, noch einmal herzukommen, dass wir ein bisschen üben für morgen. Dankeschön.